The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 23. August.
Please welcome the Democratic nominee for president, Vice President of the United States of America, Kamala Harris.
Das war ihre Nacht. Zu den Klängen von Beyoncés Freedom kam Kamala Harris um exakt 4.31 Uhr unserer deutschen Zeit auf die Bühne. Harris hielt heute Nacht eine sehr kompakte Nominierungsrede auf dem Parteitag der Demokraten. Ihr Auftritt in einem Satz.
I accept your nomination to be President of the United States of America.
Das war dann auch schon das Finale ihrer gut dreiviertelstündigen Rede. Angefangen hatte sie aber erstmal ganz brav, indem sie dem Mann dankte, der sie intronisierte.
To our President Joe Biden. When I think about the path that we have traveled together, Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show. And your character is inspiring, and Doug and I love you and Jill and are forever thankful to you both.
Das war gefühlig und ging zumindest den Delegierten ans Herz. Dann wurde professionell die Harris-Agenda umrissen.
I will be a president who unites us around our highest aspirations. A president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. From the courthouse to the White House, that has been my life's work.
Und natürlich musste sie auch kurz noch zeigen, dass sie Sheriff kann und sich natürlich auch um Kriminalität und nationale Sicherheit kümmert. Denn das, was Donald Trump bei ihr als offene Flanke wähnt, sieht sie als ihre Lebensleistung, schon bisher als Staatsanwältin in Kalifornien.
I fought against the cartels who traffic in guns and drugs and human beings, who threaten the security of our border and the safety of our communities.
Ihre Aussagen zur Wirtschaft blieben eher vage.
I will bring together labor and workers and small business owners and entrepreneurs and American companies to create jobs, to grow our economy and to lower the cost of everyday needs like healthcare and housing and groceries. We will provide access to capital for small business owners and entrepreneurs and founders. And we will end America's housing shortage and protect Social Security and Medicare.
Dafür nahm sie ihren Rivalen Trump frontal an. Sie warnte vor einer weiteren Amtszeit von Donald J. Trump.
In many ways, Donald Trump is an unserious man. And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. We are not going back.
In der Außenpolitik hatte sie nicht viel zu bieten, das aber immerhin doch.
5 days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response, over 50 countries, to defend against Putin's aggression. And as president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies.
Fazit: Kamala Harris ist die Alternative. Frau gegen Mann, Schwarz gegen Weiß, Strafverfolgerin gegen Straftäter. Sie steht für das Soziale, das Empathische und in der Welt verlässliche Amerika. Er droht, sie weckt Hoffnung, er spielt nach seinen, sie nach den internationalen Regeln. War das also eine effektive Rede heute Nacht? Die kurze Antwort lautet ja, denn sie hat ihre Basis, ihre demokratische Basis revitalisiert. Die etwas längere Antwort allerdings lautet nein. Sie hat die Überzeugten noch überzeugter gemacht, aber den Wechselwählern, die Trump eben nicht so schrecklich finden wie sie und wie wir Europäer, kein Angebot gemacht. Aber das heute Nacht war ja nicht der Endpunkt des Wahlkampfes, sondern die Startlinie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Julius Vandela, der Kampagnen- und Strategieberater und auch Co-Host unseres Pioneer-Podcasts Race to the White House. Er ist auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten in Chicago. Und er berichtet ganz frisch von seinen Eindrücken direkt nach der Rede von Kamala Harris. Außerdem, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß Interessantes über den amerikanischen Immobilienmarkt zu berichten. Naja, und dann freuen wir uns über gute Nachrichten aus dem Amateurfußball. Und wir wundern uns heute Morgen auch. Und zwar wundern wir uns über Menschen, die den Frugalismus zu ihrer neuen Religion gemacht haben. Frugalismus, das ist die Lehre vom Sparsamsein, Bescheidensein und gar kein Geld mehr ausgeben. Der Nominierungsparteitag der Demokraten in Chicago mit rund 5000 Delegierten war nicht nur Politik, sondern auch Party. Viele Musikgruppen traten auf, zum Beispiel Stevie Wonder. Eine gehörige Show gehört in den USA ohnehin immer dazu. Daher wundert es auch nicht, dass plötzlich Amerikas bekannteste TV-Moderatorin Oprah Winfrey ans Rednerpult trat, um versöhnliche Töne anzuschlagen.
And despite what some would have you think, we are not so different from our neighbors. When a house is on fire, we don't ask about the homeowner's race or religion. We don't wonder who their partner is or how they voted. No, we just try to do the best we can to save them.
Neben solchen A-Promis aus dem Showbusiness war dieser Nominierungsparteitag von Kamala Harris aber natürlich auch ein Schaulaufen der demokratischen Superstars. Joe Biden, naja, der in die Jahre gekommene Superstar, Bill und Hillary Clinton, auch nicht ganz frisch, und dann natürlich Barack und Michelle Obama.
America, hope is making a comeback.
The next president of the United States of America, Kamala Harris.
Julius Vandela ist für uns auf der Democratic National Convention. Julius ist in zwei Wahlkämpfen von Obama als einziger deutscher Hauptamtlicher bei dieser Kampagne dabei gewesen, sowohl im ersten Anlauf als auch bei der Wiederwahl von Obama. Und heute ist er Strategieberater, arbeitet eigentlich in Berlin und ist Co-Host unseres Pioneer-Podcasts Race to the White House. Im Moment also in Chicago. Und wollen wir doch mal hören, was Julius uns zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Julius, oder besser gesagt, guten Abend nach Chicago.
Guten Morgen nach Berlin, Gabor.
Wie war sie? Was war dein Eindruck nach dieser Rede? Wie hat sie auf die Delegierten zunächst mal gewirkt?
Gabor, ich stehe hier noch mittendrin. Die Delegierten stehen noch neben mir. Es ist ein Meer von Luftballons, das hier gerade von der Decke runtergeregnet ist. Und die Rede war am Anfang euphorisch. Die Leute standen natürlich, haben geklatscht, haben ihr zugejubelt. Und dann zog sich die Rede etwas. Und da war ich doch echt überrascht, dass es nicht die Euphorie war, die hier die ganzen letzten Tage über diesen Parteitag hin angedauert hat, sondern es war fast, wie man im Englischen sagen würde, etwas flat. Also es gab immer wieder ein paar Momente, wo dann die Stimmung wieder anzog und wo die Leute aufgestanden sind, applaudiert haben. Aber ich habe natürlich nach links und rechts geschaut und da hatten auch viele Leute ihre Handys draußen und haben auf Instagram geschaut, was dort gerade los ist.
Das heißt, es war eine Standardrede, eine sehr hohe amerikanische Standardrede. Sie hat schon, war mein Gefühl, die Herzen erreicht. Die Frage ist, reicht das?
Nee, es war eine Standardrede insofern, dass sie natürlich die wichtigsten Punkte durchgegangen ist. Es war Innenpolitik, es war auch ein bisschen Außenpolitik drin. Sie hat natürlich über Abtreibung gesprochen. Aber ich glaube, der Kern war, dass sie vor allem am Beginn der Rede ihre eigene Geschichte nochmal erzählt hat, sie emotionalisiert hat und natürlich ihren Purpose aufgemacht hat, warum sie eigentlich wirklich kandidiert und warum sie in diesem Rennen ist. Dementsprechend, ich glaube, sie hat das getan, was sie tun muss. Es war nicht die Rede, die man vielleicht von Obama 2008 gesehen hat oder vielleicht auch von Bill Clinton, aber es war eine grundsolide Rede, die wahrscheinlich ausgereicht hat, um dieses Momentum erstmal aufrechtzuerhalten.
Die Frage ist ja, erreicht man die Überzeugten und macht die Überzeugten noch überzeugter oder dringt man vor in dieses Feindesland, in diesem nebligen Land der Wechselwähler? Würdest du denken, dass sie mit dieser Rede an die Trump-Wechselwähler oder Trump-willigen Wechselwähler eine Adresse losgeworden ist?
Das war auf jeden Fall die Strategie in dieser Rede. Und es waren auch mehrere Punkte drin, wo sie eben gemeinsame amerikanische Werte angesprochen hat. Und sie hat auch immer wieder gesagt, es geht hier nicht darum, dass ich nur meine Leute anspreche. Ich möchte die Präsidentin aller Amerikanerinnen, aller Amerikaner werden, egal ob in kleinen Dörfchen oder eben in großen Städten. Und dementsprechend war es auch klar, eine strategische Ausrichtung dieser Rede, eben nicht nur die demokratische Basis noch heißer zu machen, sondern eben nach ganz Amerika reinzusprechen.
Zur Wirtschaftspolitik, die ja doch viele bekümmert. Die Inflation ist nicht wirklich bekämpft und die soziale Sicherheit macht vielen Menschen Schwierigkeiten, aber eben auch die Migration löst Druck aus, Lohndruck im unteren Segment. Sie hat diese ökonomischen Herausforderungen nicht wirklich adressiert, oder?
Nein, ich glaube, sie ist da drum rumgegangen, indem sie immer wieder über Trump gesprochen hat. Sie hat gesagt, wer kämpft wirklich für euch? Wer kämpft für die Familien, die in der Mittelschicht sind oder in die Mittelschicht rein wollen? Und das ist eben Kamala Harris. Und dann hat sie natürlich immer sofort den Kontrast auch aufgemacht und hat gesagt, Donald Trump kämpft für seine Millionärs- und Milliardärsfreunde. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Grenze und die Migration, das andere Top-Thema neben der Wirtschaft und der Inflation. Auch da hat sie gesagt, da wollte sie mit Joe Biden eben auch schon eine Lösung finden. Und Donald Trump hat ganz bewusst blockiert, weil er gesagt hat, das ist ein Wahlkampfthema, das er eben nicht vom Tisch nehmen möchte. Und da hat sie ihm auch einmal mehr die Schuld gegeben. Das heißt, sehr viel Fokus in dieser Rede auf Donald Trump. Und aber auch gleichzeitig die eigene Attribute nochmal in den Vordergrund gestellt.
Das mit Donald Trump war für mich zumindest überraschend, dass sie doch ihn so hart angegangen ist und nicht darauf gesetzt hat, auf die Kraft, sagen wir, ihres Lebensweges und ihrer Vision, sondern sich auch an ihm schon sehr stark abgearbeitet hat.
Das ist absolut richtig und es reflektiert, glaube ich, auch hier die Stimmung im Raum. Die Frage ist, hilft das wirklich im breiten Land? Ich erinnere mich an die Parteitagsrede 2008 von Barack Obama, der bei Weitem nicht so viel damals über John McCain gesprochen hat. Auch Hillary Clinton damals hat versucht, ein bisschen weniger über Trump 2016 zu sprechen. Aber nochmal, Donald Trump ist unbeliebt. Er ist definiert. Und ich glaube, es ist natürlich ein Reibungspunkt, wo sie ganz klar auch spalten möchte und sagen möchte, na, wer kämpft wirklich für euch? Das ist diese eine Botschaft, die sich in diesem ganzen Parteitag in fast jeder Rede durchgezogen hat. Und ich glaube, deshalb wurde es auch hier nochmal in dieser Abschlussrede adressiert.
War denn für uns Europäer, sage ich mal, was dabei, transatlantische Gemeinschaft, NATO, Verhältnis zu China?
Sehr, sehr wenig. Sie hat einmal die NATO angesprochen, hat sich ganz klar dazu bekannt, dass sie auf der Seite von der NATO und von den Verbündeten steht, hat gesagt, wir müssen immer die Dinge gemeinsam machen. Das war immer schon das Erfolgsrezept. Aber ansonsten kam nicht viel. Sie hat gesagt, kurz vor dem Beginn der Invasion von Putin in die Ukraine hat sie noch mit Zelensky gesprochen. Ich glaube, das sollte einmal mehr zeigen, dass sie eben auch außenpolitische Credentials hat. Aber viel mehr außenpolitisch war dort heute Abend nicht zu hören.
Wenn du sie vergleichst mit den anderen prominenten Rednern dieses Parteitages, vielleicht auch mit ihrem Vize oder eben mit den Clintons, den Obamas, wie würdest du ihre Rede in ihrem emotionalen Gehalt bewerten?
Also gestern bei Tim Walz, da waren viele Augen, die Tränen drin hatten. Leute sind emotional mitgegangen, nicht nur seine eigenen Kinder, sondern auch viele Leute, die hier in der Audience saßen. Ich habe heute Abend keine Tränen gesehen. Das bedeutet nicht, dass es keine gab. Das bedeutet auch nicht, dass nicht viele Leute hier emotional mitgegangen sind. Aber nochmal, ich habe hier keine emotionale Rede gesehen. Auch die Rede von Oprah Winfrey, von Barack Obama, von Michelle Obama, die hatte eine andere Tiefe. Die hatte natürlich auch irgendwie einen anderen Connection, die hier aufgebaut wurde und auch eine ganz andere Emotionalität. Aber nochmal, Das war die erste wirklich ganz große Rede, die Kamala Harris auf einer nationalen Bühne gehalten hat, wo viele 10 Millionen Amerikaner wahrscheinlich zugeschaut haben. Und insofern war es, glaube ich, auf der einen Seite eine sichere Rede, aber vor allem anders auch eine Rede, die eben nicht zu punchy sein sollte, die nicht zu emotional sein sollte, weil es eben auch darum ging, Leuten zu zeigen, das ist jemand, der dann eben auch ab Januar, ab dem 20. Januar im Oval Office sitzen kann und die großen und schweren Entscheidungen treffen kann.
Und jetzt ist deine Prognosefähigkeit, Julius, gefragt. Wird diese Rede, denkst du, die Umfragen bewegen, die ja im Moment anzeigen, dass sie zwar führt beim Popular Vote, aber bei den entscheidenden Wahlmännerstimmen doch leicht hinter Trump liegt? Also wird diese Rede da einen Push in den Umfragen für sie bringen?
Genau, also man nennt das ja den Post-Convention Bump, also den kleinen Anstieg danach nochmal. Meine Prognose, Gabor, und du kannst mich daran messen in ein, zwei Wochen, wenn wir dann auf die Umfragen sehen. Ich glaube, dass der Post-Convention-Bump schon vor der Convention, vor dem Parteitag eingesetzt hat, weil Kamala Harris einfach schon die letzten 30 Tage die Projektionsfläche war und vor allem auch die Leute, die sogenannten Double-Hater, die Leute, die weder Trump noch Joe Biden haben wollten, dass sie die im Endeffekt schon mit abgeholt hat. Morgen wird John F. Kennedy Jr. aus dem Rennen ausschalten und er wird sich natürlich nochmal zeigen, wer diese letzten 4-5 Prozentpunkte dann auch mitnehmen kann, ob es Trump oder eben ob es Kamala Harris ist, die im Moment noch bei der John F. Kennedy Kampagne mit eingebucht sind. Insofern, ich glaube, es wird nochmal ein bisschen Bewegung geben in den nächsten Tagen, aber ich glaube nicht, dass jetzt nochmal die Umfragewerte von Kamala Harris in den nächsten Tagen 3 oder 5 Punkte nach oben gehen werden.
Das heißt, dieser Wahlkampf wartet noch auf ein Event, der ihn wirklich, den Lauf der Dinge wirklich verändern kann. Wir sehen eine Kandidatin, die respektabel gestartet ist, die euphorisch gestartet ist, aber wir sehen noch nicht einen Sieg von Kamala Harris.
Der ist auf jeden Fall, zumindest kann ich ihn noch nicht so sehen. Ich glaube schon, dass es wirklich darauf kommen wird, wer in der Debatte besser abschneidet. Das wird der nächste große Moment sein. Vorher wird es natürlich noch 1-2 große Interviews mit Kamala Harris geben. Die hat sie bisher noch nicht gemacht. Insofern gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht ein Sit-Down-Interview mit 60 Minutes sehen werden. Aber dann ist es natürlich im September, wenn die beiden das erste Mal auch gemeinsam auf der Debattenbühne stehen. Und zur Erinnerung, Kamala Harris hat das letzte Mal debattiert, als sie mit Mike Pence auf der Bühne stand. Das heißt, das ist 4 Jahre her. Und es kann auch schon ein bisschen sein, dass sie da rostig geworden ist. Das heißt, das wird der nächste große Test sein.
Wir werden das genau und zwar gemeinsam beobachten. Vielen Dank, Julius, für deine Zeit. Liebe Grüße nach Chicago.
Ich freue mich jetzt schon drauf, Caro. Bis bald.
Ihre Meinung ist uns wichtig, denn der Anspruch von The Pioneer ist es und muss es sein, journalistische Angebote stetig zu verbessern und zwar mit Ihnen gemeinsam auf Augenhöhe sie zu gestalten. Nur im Dialog finden beide Seiten zu ihrem Recht. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Hannah Arendt, unser Motto. Heute Morgen also will ich von Ihnen wissen, wie Sie auf unsere Inhalte schauen, was wir besser machen können, was Sie sich wünschen. Deswegen haben wir eine Online-Umfrage aufgesetzt, die Sie in wenigen Minuten absolvieren können, den ganzen Parcours der Fragen. Den Link dazu finden Sie ganz einfach in den Shownotes dieses Podcastes. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und bedanke mich jetzt schon für diese Mitarbeit und Ihre Leidenschaft. Ihre Stimme zählt. Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da kennt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York die aktuellsten Entwicklungen auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Schönen guten Morgen, Anne. Sag uns, was ist im Immobilienmarkt los?
Hi Gabor, ja, auf dem Immobilienmarkt sieht's echt gut aus. Da gab's einen Anstieg an verkauften Häusern um 1,3% im Vergleich zum Vormonat. Das war der erste Anstieg in 5 Monaten. Verglichen mit vor einem Jahr sind die Verkaufszahlen aber immer noch um 2,5% tiefer. Im Nordosten gab's den größten Anstieg, da stiegen auch die Preise. Was den Markt antreibt, ist, dass es wieder ein größeres Angebot gibt, nämlich um 0,8% mehr als im Vormonat und fast 20% mehr als im Vorjahr. Außerdem sind die Zinsen etwas gesunken. Im Mai und Juni lag die durchschnittliche Finanzierungsrate noch bei über 7%. Inzwischen ist sie bei 6,5%. Man muss aber auch dazu sagen, dass 27% der Immobilien in Cash, also ohne Finanzierung, gekauft wurden. Aktuell kostet eine Immobilie im Schnitt $442.000, 4,2% mehr als vor einem Jahr. Also ganz ehrlich, nach Rezession schreien diese Zahlen absolut nicht.
Und dann, Anne, lass uns noch über Peloton reden. Die Firma ist ja während der Corona-Zeit mit ihren Fahrradheimtrainern ziemlich durchgestartet. Naja, und danach ging es auch in der Schussfahrt wieder bergab. Aber wie steht es um Peloton heute ganz aktuell? Gestern sind ja die Zahlen rausgekommen.
Ja, Peloton konnte gestern echt alle überraschen. Man konnte ein leichtes Verkaufsplus von 0,2% verzeichnen. Das ist das erste seit 9 Quartalen, also seit 2021. Es wurde massiv eingespart. Der Fokus wurde weg von Wachstum hin zu Profitabilität gesetzt. Es wurden auch 15% der Mitarbeiter entlassen. Das Marketingbudget wurde um 19% reduziert. Dadurch konnten die Verluste deutlich gesenkt werden auf rund 30 Millionen von über 240 Millionen im Vorjahr. Das Quartal. Mit Blick auf Gewinn und Umsatz konnten auch die Erwartungen der Wall Street übertroffen werden. Womit Peloton echt gut performen kann, sind nicht mal die Fitnessgeräte selbst, da gab es einen Rückgang um 4%, sondern mit seinem Abo-Programm für Online-Fitnesskurse, da gab es ein Wachstum um 2,3%. Die Anleger waren total begeistert über die Zahlen und schickten die Peloton-Aktie um 35,4% ins Plus.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass manche Hobby-Fußballer und ihre Zuschauer sich auf und auch neben dem Platz nicht so richtig benehmen können. Bei den 1,5 Millionen Fußballspielen, die der Deutsche Fußballbund jährlich veranstaltet, da kommt es auch immer wieder zu Szenen wie dieser hier. Die gute Nachricht ist, dass solche Entgleisungen etwas weniger werden, sagt zumindest die offizielle Statistik des DFB. Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle gingen um etwa 6% zurück. Auch mussten weniger Spiele komplett wegen Massenkeilerei abgebrochen werden, heißt es in dieser Statistik. Erfasst werden diese Daten von den Schiedsrichtern. Und einer dieser Schiedsrichter ist der Journalist Tobi Altehänger. Er pfeift im Bereich des Amateurfußballs. Und er hat eine Wahrnehmung, die sich von der DFB-Statistik doch unterscheidet. Er glaubt, die Statistik ist schöner als die Wirklichkeit.
Also es ist jedenfalls nicht so, dass jetzt alle komplett entspannt sind auf den Fußballplätzen. Mein Eindruck ist eher, dass sich die Situation seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Man hat immer mal wieder große Aufmerksamkeit, weil es zu Übergriffen kommt, wo dann Bildmaterial da ist, wo es Videos gibt, wo große Medien berichten. Ansonsten ist es eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls seit Jahren das gleiche Level.
Fazit: Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass anscheinend immer mehr junge Deutsche einen bescheidenen Lebensstil für sich entdecken. Den Frugalismus. Zu Deutsch die Philosophie von der Kargheit. Doch was bedeutet Frugalismus ganz genau? Am einfachsten gesagt, sparen, bescheiden sein, weniger ist mehr und sehr viel weniger ist noch mehr. Das große Ziel der Frugalisten ist es, früh in Rente zu gehen und in finanzieller Freiheit zu leben, wenn es dann soweit ist. Bis zu 90% des Nettogehalts legen echte Frugalisten zur Seite. Viel zum Ausgeben bleibt da dann nicht mehr. Und was übrig bleibt, ist eher ein spartanisches Leben mit nicht viel mehr als dem Nötigsten. Alex Koch ist Student und bekennender Frugalist. Die meisten Möbel in seiner Wohnung kosten ihn so gut wie nichts, wie er in einer TV-Reportage berichtet.
Die Paletten kommen, wie die anderen Paletten der Küche auch, vom Sperrmüll und eBay Kleinanzeigen. Mhm. Das Ding hier, 25 Euro, 15 Euro, 15 Euro.
Woher ist der Teppich?
Sperrmüll.
Dieser vom schöne Stuhl ohne Lehne, auch Hocker.
Sperrmüll.
Auch Sperrmüll?
Ja.
Auch ein Feierabendbier geht wohl zu weit, ist nicht mehr drin, denn...
Frugalismus ist jetzt nicht nur sparen, sondern hauptsächlich einfach eine andere Sicht auf das Geld. Dass man sagt, primär ist Geld jetzt erstmal Lebenszeit für mich. Und dann gleiche ich halt immer ab, hey, ist das und das mir so und so viel Lebenszeit wert?
Okay. Ja.
Der Wechselkurs lautet also, Geld ist Lebenszeit. Naja, man kann es mit der Sparsamkeit auch übertreiben. Da, wo wir alle früher oder später hingehen werden, da kann man das Geld, liebe Frugalisten, ohnehin nicht mitnehmen. Also, raus damit, mit dem Geld meine ich, gelebt wird jetzt und nicht irgendwann.
Life is for living, and living is free.
Ich wünsche Ihnen einen lebensfrohen Start in dieses Sommerwochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
You and me, our life is drifting along, watching the
Without end, ride with.